Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
Hallo Berlin.
Schön, dass ihr dabei seid.
Heute sind wir nicht ausschließlich Studierende, sondern ganz im Zeichen des Hörfunks, der Unterhaltung und auch der Information unterwegs.
Für euch am Mikrofon sind Jule.
Moin.
Und Gabriel. Und in der nächsten Stunde habt ihr das Vergnügen, exklusiv unsere mühevoll selbst produzierten Beiträge zu hören.
Ja, Gabriel, da sagst du was Wahres. Ja, Berlin hat natürlich viele, viele Gesichter und einige davon stellen wir euch nun vor. Dabei aber keine Panik, müsst ihr das Haus gar nicht verlassen.
Genau, macht's euch einfach bequem zu Hause, macht es euch gemütlich. Wir führen euch durch die ganze Stadt und zeigen euch, was die Menschen hier bewegt.
Ja, und da würde ich doch sagen, fangen wir mal mit leichter Kost an und dem Altvertrauten, und zwar mit dem Berliner Kneipenleben.
Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
So Jule, in diesem Zusammenhang musst du mir jetzt mal eins erklären. Jeden Freitag, wenn wir uns sehen, bist du verkatert. Wie kann das denn bitte sein?
So Gabriel, pass mal auf. Du weißt doch, dass ich jeden Donnerstag meinen Stammtisch in meiner Kiezkneipe um die Ecke habe.
Ja, aber was heißt denn Kiezkneipe? Gibt es diese originalen Berliner Kiezkneipen denn überhaupt noch? Ich meine ganz ehrlich, da geht doch niemand mehr hin. Das machst doch wirklich nur du.
Na, du würdest dich wundern, was so unter der Woche, also wirklich selbst unter der Woche auch in den Kiezen von Berlin so los ist.
Aber heißt das nicht, es gibt ein Kneipensterben, gerade in Berlin?
Ja, aber doch nicht alle Kneipen sterben aus. Pass mal auf, Pappelapapp jetzt. Hört euch einfach den nächsten Beitrag mal an und dann denke ich mal, werden wir wirklich ein bisschen schlauer werden, wie es aussieht mit dem Kneipensterben in Berlin, ob es das überhaupt gibt. Und ja, jetzt werdet ihr erstmal nach Kreuzberg entführt. Ganz viel Spaß.
Wo findet man heute noch das wahre Berlin? Immer mehr zugezogene, massenweise Touristen. Auf der Suche nach dem Berliner Original, nach der Szene, kann man als Neuling in der Stadt schon einmal in Verzweiflung geraten. Neu ist das nicht. Schon immer haben die Berliner die Welt lieber zu sich kommen lassen, als sie in der Fremde selbst auf die Spur zu gehen. Schon immer färbten verschiedenste Einflüsse die Sprache und das Lebensgefühl der Stadt. Wer sich nicht in seiner Wohnung eckig sitzen will, geht raus auf die Straße. Und wo geht's hin, wenn der Berliner schon mal draußen ist? Na klar, in die Kneipe. Hier trifft Berliner Schnauze auf Herzenswärme und kaltes Bier. Hier kommt man zusammen zum Reden, Trinken, Feiern und Diskutieren. Früher auch gerne mal Anlaufstelle für Väter und Rasselbande, die der Mutter am Sonntag Platz zum Kochen machen wollten, später dann verschrien als männerdominiertes Sammelbecken für triste Einsamkeit und Alkoholismus. Die Berliner Kneipenszene hat schon in der Vergangenheit so manchen Wandel durchgemacht. Heute befinden sich die rund 900 Stadtkneipen in einem Spagat zwischen Comeback und Überlebenskampf. Die junge Hipster-Szene hat den Charme der Eckkneipen längst für sich entdeckt. Und doch ist das Phänomen Kneipensterben in der Stadt allgegenwärtig. Gentrifizierung und steigende Mietpreise zwingen immer mehr Wirte dazu, ihre Läden zu schließen und Platz zu machen. Für Neueres, Hipperes, Teureres. Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Die Berliner Kneipenbetreiber und ihre Stammgäste müssen sich diesen Satz zu Herzen nehmen und die Türen öffnen für Neues. Manche haben schon jetzt ihren Weg gefunden, dem aktuellen Wandel nicht nur zu trotzen, sondern ihn auch zu nutzen. Die Destille in Berlin-Kreuzberg ist so eine Kneipe. Seit 1890 gibt es sie schon. Vieles hat sich verändert im Bergmann-Kiez, sie ist geblieben. Wir haben uns reingestürzt ins Kneipenleben und uns mit Rudi, der guten Seele des Ladens, unterhalten. Raus aus dem Studio, ran an den Tresen.
Ja, also ich bin Rudi, komme aus Berlin und bin 43 Jahre mittlerweile und komme aus Müncheberg.
Also ich bin jetzt seit 2008 in der Destille, was haben wir denn jetzt, 17, also 9 Jahre, war ja. 9 Jahre, ja. Am Anfang war es nur Barkeeper, mittlerweile bin ich dabei, den Laden zu übernehmen. Und meine Funktion ist halt, ja, das Herz vom Laden oder die Seele mit vom Laden, genauso wie meine Kollegen. Also das sind wir zum größten Teil alle, das ist das Team und ich bin Teil von dem Team. Und vielleicht organisiere ich ein bisschen mehr hintenrum und kurve ein und verteile ein bisschen das Geld. Und ansonsten sind wir halt ein Team und sind wir. Also das macht die Destille aus. Ich denke auch, das ist ein Großteil, was die Destille mit ausmacht.
Wer sich unter der Berliner Ecke für alle einen düsteren und verqualmten Raum vorstellt, in dem zwei traurige Gestalten dabei zusehen, wie der Staub von der Decke rieselt, wird sein blaues Wunder erleben, wenn er die Destille betritt. Hier herrscht ein freundliches Chaos aus wilder Dekoration, Musik und Menschen. Die Destille ist jeden Abend rappelvoll. Die bunt gemixten Gäste und Mitarbeiter reden und lachen lautstark miteinander und durcheinander. Kontinuierlich fließen 5 Sorten Bier krugweise aus ihren Fässern über den Tresen. Verqualmt ist es hier zwar wirklich, aber ist das noch typisch Eckkneipe?
Also eine typische Eckkneipe würde ich jetzt nicht sagen, einfach nur aus einzigen und dem Grund, wartet mal kurz, ja, warten.
Eine Haselnuss?
Ja, selbstverständlich. Immer her hier damit. Immer her hier damit.
Sogar.
Naja, dann misch die ran. Eine Eckkneipe nicht, aber nur einzig und allein aus dem Grund, weil es nicht an der Ecke ist. Aber ansonsten hat es logischerweise die Funktion und ist eine Eckkneipe, was früher mal eine Eckkneipe war. Einfach ein Ort, wo sie Berliner treffen und jeder Kollege. Also bei uns, die Kunden, das ist so ziemlich durchwachsen. Wir hatten, als wir hier angefangen haben vor zwölf Jahren, ciao, macht's gut, war es hauptsächlich noch wirklich so ein typisch deutsches Publikum. Das hat sich jetzt in den letzten 4-5 Jahren ziemlich derbe gewandelt, weil der Kiez sich ein bisschen gedreht hat. Und jetzt haben wir sowohl Gäste aus dem arabischen Raum, wir haben Spanier, wir haben Italiener. Also jetzt nicht nur Touristen, die hier mal nur für eine Woche sind, sondern auch die hier leben. Und ja, die hocken hier alle zusammen. Und Deutsche und Ossis und Wessis und alles, was man sich vorstellen kann. Das ist immer ein schwieriges Thema, das hat man hier nachmittags ziemlich derbe drin. Wenn unsere, ich nenne sie mal liebevoll, unsere Ü65-Riege hier saß oder sitzt, die dann schon, wenn eine Truppe Spanier oder eine Gruppe Münchnerin kommt, als würde jemand ihr Wohnzimmer betreten, das wird man auch wahrscheinlich nie wegkriegen. Nur werden sie auch freundlicher und tauen immer mehr auf, das kann ich auch sagen. Und mittlerweile freuen sie sich. Und wo ich staune, es gibt hier auch Gespräche, wo sich mit ihnen mal 75er Rentner, der schon kaum geredet hat, sich mit immer zu 3-25-Jährigen sitzt und dann quatschen die da 2,5 Stunden. Und ich meine, was will man mehr an Begegnung als das? Also,
das altbewährte Konzept der Kneipe scheint sich also mittlerweile recht gut mit dem Publikumszustrom zu vertragen. Immerhin bedeutet auch das mittelhochdeutsche Wort Kniepe, woraus sich der Begriff Kneipe entwickelte, nichts anderes als enges Zusammensein. Auch Soziologen stellen die soziale Motivation beim Kneipenbesuch klar in den Vordergrund. Das Ziel ist die Gesellschaft, der Austausch und auch mal die Konfrontation mit Andersdenkenden. Und genau dafür bietet die Kiezkneipe den perfekten kleinen Raum. Ob Bauarbeiterin, Krankenpfleger oder Polizeibeamte, ob Gespräche über das Wetter, die Politik oder Börsenkurse, beim gemeinsamen Bier zählt am Ende nur die Freude am Hier und Jetzt. Doch auch wenn die Destille sich um Besucherzahlen und Diversität momentan keine Gedanken machen muss, wie sicher fühlt man sich als Familienvater bei der Geschäftsübernahme in einem so gefragten Kiez wie Kreuzberg 61? Befürchtet auch Rudi steigende Ladenmieten? Wie groß sind seine Existenzängste?
Die sind sogar ziemlich konkret zum Teil. Es ist halt bekannt, dass jetzt immer mehr, also den Laden gibt es seit 1890 direkt als Destille. Natürlich mehrfach wechselnde Betreiber und jetzt der Uwe, für den ich im Augenblick noch arbeite, der hat den Laden seit 98, glaube ich, seit 98. War immer eine sichere Sache und jetzt, wo wir mitten in der Übernahme sind, ist mit eben mal, dass das Haus zum Verkauf steht und dass ich wahrscheinlich, ich muss mal ganz kurz Schluss machen und unbedingt ihn trinken. Und da ist es. Guten Morgen! Da hat es sich. Ist es jetzt passiert, dass das Haus aufgrund der Türhöttner Armengemeinschaft, jetzt will ich nicht zu doll ins Detail gehen, die Höttner Armengemeinschaft, die sie verstritten haben und wahrscheinlich kommt es jetzt zur Zwangsversteigerung. Und darum mache ich mir natürlich schon viele Sorgen, weil ich einfach meine Nachbarn, weil ich drumherum mir überall gucken kann, wo die Mieten sich verdreifacht haben zum Teil. Und ja, da muss man dann als X-Dare mal als normaler Selbstständiger oder Kleinunternehmer, der einen Laden betreibt, muss man dann schon gucken. Also ich kann in meinem engeren Bekanntenkreis, wenn du Kneiper bist, kennst du irgendwann nur noch Kneiper? Weil das ist einfach, der gehört zum Lebenswandel dazu. Also das von 10 Leuten haben 4 ihren Laden gerade aufgegeben müssen aufgrund von überteuerten Mieten, die mit denen mal frohe neue Investoren, heißt es ja so schön, dann kommen und Mieten verlangen, die einfach utopisch sind zu zahlen. Also zumindest nicht für die Konzepte, die da vorher drin betrieben wurden, sag ich mal. Ich stehe jeden Tag auf und egal wie dick mein Kopf ist und ich habe Lust, dahin zu gehen und es ist für mich nie, als wenn ich sage, oh, ich muss jetzt ackern gehen. Auch wenn ich hier mal so tue vor Gästen, als wäre das das Schlimmste auf der Welt. Aber das ist, mir macht das richtig Spaß und ja. Das ist definitiv mein Traumjob. Ich wollte noch niemand anderes. Ich habe immer gesagt, ich kann einen Tag mehr in der Woche arbeiten, als dass ich zu Hause putze.
Dass die Mitarbeiter in der Destille mit Herzblut bei der Sache sind, das merkt man ihnen an. Wenn alle Stränge reißen und die Kneipe einmal gezwungen sein sollte, umzuziehen, so ist man hier zuversichtlich, dass man die Gäste mitnehmen kann. Die Eckkneipe hat dicht gemacht, aber im Darüber als sowohl im August oder am Meer brennt noch Licht. Mit diesen Worten beschreibt der Berliner Autor Arne die Verdrängung alter Kiezkneipen durch die neue Szene. Traurige Realität auf Berlins Straßen. In der Destille aber scheinen die Uhren anders zu ticken. Letzte Runde brüllt so schnell hier keiner. Höchstens zum wohlverdienten Feierabend. Obwohl, ein Bier geht vielleicht noch.
Den Satz kennt ihr eigentlich nur aus dem Museum. Ist das Kunst oder kann das weg? Für den folgenden Beitrag waren wir aber ganz woanders unterwegs.
Ein kleines Mädchen startet erste Gesangsversuche mit einem rosafarbenen Mikrofon, während ein etwa gleichaltriger Junge mit klaffender Zahnlücke grinsend den dazugehörigen Rekorder hält.
Einige Sekunden später hat er augenscheinlich genug von den noch holprig wirkenden Stimmübungen und verlässt ohne weiteres den Raum.
Diese und ähnliche Szenen spielten sich in einem Berliner Geflüchtetenlager ab, das Schauort für das Hatto-Projekt war.
Stellt euch vor, ihr müsst euer Haus, eure Community, euer Land verlassen. Reist, ohne etwas mitnehmen zu können, um die halbe Welt, in Zügen, Bussen, Booten, zu Fuß. Vielleicht mit Familie, vielleicht getrennt. Immer in Ungewissheit, ob und wo ihr ankommen könnt. Und dann endlich seid ihr in Deutschland. Euch wurde erzählt, hier könnt ihr ein neues, sicheres Zuhause aufbauen. Ihr werdet in eine Unterkunft untergebracht. Wenn ihr Pech habt, ist es eine Turnhalle und immer noch wisst ihr nicht, ob ihr überhaupt bleiben dürft. Es ist laut, es ist voll, aber ihr habt ein Dach über dem Kopf, kriegt etwas zu essen, habt was zum Anziehen. Und dann passiert erst einmal gar nichts. Euch ist ganz einfach unglaublich langweilig. Langweile, das könnt ihr euch alle wahrscheinlich mehr oder weniger vorstellen. Kennt man ja aus der Schule, aus Wartezimmern, aus langen Schlangen an der Kasse. Aber das hier, das ist ein ganz neues Level von Langeweile. Tagelang, wochenlang, monatelang macht ihr nichts. Nicht nur nichts, was Spaß macht, sondern auch nichts, was von den häufig traumatischen Erinnerungen an Flucht, an Unsicherheit, an Krieg ablenken kann. Genau so geht es Kindern in Notunterkünften. Einen Schulplatz haben sie nicht. In den Kindergarten gehen dürfen sie auch nicht. Und Freizeitangebote gibt es oft auch nicht.
Kate Eberstadt, eine Künstlerin aus Washington, hat sich genau das auch vorgestellt und gedacht, da muss sich was ändern. In einer Notunterkunft in Berlin-Charlottenburg gründete sie zusammen mit anderen Künstlern deshalb ein Projekt, das geflüchteten Kindern helfen sollte, hier anzukommen, sich aufgehoben zu fühlen und ganz einfach auch etwas gegen die Langeweile zu tun. Sie wollte mit den Kindern das machen, was sie am besten kann. Und so gründete sie einen Chor. Sie trommelte also Freundinnen aus aller Welt zusammen, um mit geflüchteten Kindern in Berlin zu singen, zu tanzen und einfach Spaß zu haben. Benannt wurde das Projekt nach Kates ehemaligem Chorleiter Benjamin Hatto und hieß dann The Hatto Project. Wie das ablief, wer mitmachte und wie jetzt daraus Kunst wird, hat uns einer der Mithelfer, der Dramaturg und Konzeptkünstler Keschrau, in einem Gespräch erzählt. Nachdem Kate dann beschlossen hatte, das Projekt umzusetzen, fing die Organisation an. Stattfinden sollte es in Kooperation mit einer Notunterkunft in Berlin. Nachdem sie mit verschiedenen Unterkünften Kontakt aufgenommen hatte, entschieden sie und ihre Mithelferinnen sich für eine in Charlottenburg. Ein Chor braucht natürlich auch einen Raum zum Proben. Das Rote Kreuz in Charlottenburg stellte einen zur Verfügung. Nach und nach kam also alles zusammen. Das Einzige, was noch fehlte, waren genau die Kinder. Das allerdings stellte sich als das kleinste Problem heraus.
Wir haben dann so Zettel und so vorbereitet in verschiedenen Sprachen, haben unser Anliegen irgendwie erklärt. Und dann haben wir die Kinder quasi einfach gefragt, ob sie Lust haben, sowas mitzumachen. Haben dann die Eltern gefragt, ob sie die Kinder die Erlaubnis irgendwie geben würden. Und haben die gesagt, ja, können wir machen. Haben sich wahnsinnig viele Leute gemeldet, weil die alle natürlich irgendwie total scharf drauf waren, irgendwie was zu machen. Und konnten eigentlich relativ schnell loslegen. Die konnten das kaum abwarten, irgendwie anzufangen.
Über 6 Monate lang probten die Freiwilligen jetzt 3-mal die Woche, 2 Stunden lang, mit den Kindern. Die Idee, bloß einen Chor daraus zu machen, wurde schnell verworfen.
Wir haben das dann erweitert, so ein bisschen gesagt, das ist so ein Performance-Kollektiv. Sprich, wir haben unsere ganzen Freunde aus der Kunstecke irgendwie eingeladen, auch aus New York und all den ganzen Ecken. Die sind auch wirklich angereist und haben dann für die Kinder irgendwie so 1-2-tägige Workshops gegeben. Wir haben dann so einen Breakdancer mal gehabt und dann so eine Kostümkünstlerin zum Beispiel, die Kunst mit verschiedenen ausgefallenen Kostümen macht. Die hat dann so einen Kurs für die Kinder gegeben, da haben wir dann irgendwie Kostüme gebastelt. Also alle möglichen Sachen irgendwie, ein bisschen künstlerisch so uns ausgetobt.
Die Kinder, die kamen, waren ganz unterschiedlichen Alters. Manche konnten gerade erst laufen, andere waren schon 15 Jahre alt. Weil sie ja nicht viel anderes zu tun hatten, waren es auch fast immer die gleichen, die über den ganzen Zeitraum dabei blieben, lernten und sich weiterentwickelten. Sehen kann man das besonders gut in den Dokumentationen von Brune Charvin, einer Dokumentarfilmmacherin, die das ganze Projekt mit ihrer Kamera begleitet hat.
Das sind so ein paar Kids, die super schüchtern sind und zurückhaltend zu Beginn und dann aber so gegen Ende des Programms richtig aufblühen und laut mitsingen und gerne auch vor anderen Leuten präsentieren und auftreten. Das ist wahrscheinlich nicht alles nur uns geschuldet, weil Leute gewöhnen sich halt auch ein bisschen so an diese Umgebung und wenn sie ein bisschen länger da sind. Aber ich denke schon, dass das durch das Programm auch viele tatsächlich einfach so ein bisschen Mut gefasst haben.
Und Mut, den braucht man natürlich auch, um so etwas dann aufzuführen. Tatsächlich gab es dann mehrere Performances, bei denen die Kinder ihre neu gelernten Fähigkeiten präsentieren konnten.
Wir haben einmal bei der ZKU zum Beispiel, das hier gleich um die Ecke ist, haben wir zum Beispiel so eine Abendveranstaltung gehabt, wo dann in so relativ um die ganze Familie eingeladen waren, haben dann die Eltern und die Mütter und so weiter, die Väter und so waren alle dann da, waren in der Küche und haben gekocht. Es gab dann so ein riesiges so syrisches Abendessen irgendwie. Und dann gab es eine Performance von den Kindern. Und das haben wir in mehreren Events irgendwie gemacht. Das war dann gar nicht mal so ein einziges zentrales, großes Ding, sondern wir haben schon gemerkt, dass so dieses familiärere, intimere dann schon besser ist.
Die Kinder standen also zusammen auf der Bühne und haben getanzt und gesungen. Vor Eltern und vor Gästen. Zu neuen und auch manchmal zu alten Liedern. Von Anfang an war klar, dass der Chor ein Enddatum haben würde. Kate, die Gründerin, kommt ja aus den USA. Und sowieso waren nur wenige der Freiwillige überhaupt aus Deutschland und mussten so irgendwann wieder zurück. Zu Ende war das Projekt für Keschrau, Kate und Brün trotzdem nicht. Zwar war der Chor ursprünglich wirklich nur als Hilfsprojekt gedacht, als Ankommenshilfe für die Kinder. Aber die drei sind Künstlerinnen und als solche machen sie vor allem auch Kunst. Während der Proben waren Aufnahmen über Aufnahmen entstanden, Fotos, Tonaufnahmen und Videomaterial. Und das wollte ja genutzt werden. Gerade befinden sich die drei also in der Post-Production-Phase. Im New Yorker Watermill Center haben sie in den letzten Wochen daran gearbeitet, das Videomaterial auszuwerten. Brün, die Filmmacherin, entschied sich, Porträts von einzelnen Kindern zu machen.
Und das ist immer bei jedem Kind anders. Und da gibt es dann Videomaterial, wo man das auch sieht. Und dann versucht sie daraus irgendwie so einzelne Geschichten zu erzählen und zu stricken. Und ich habe dann mich dann eher künstlerisch damit auseinandergesetzt. Ich habe dann so ein ganz eigenes Video draus gemacht aus dem ganzen Material.
Dabei geht es dann nicht nur darum, das Erlebte irgendwie zu verarbeiten. Zitat Keschrau, das wäre mir zu esoterisch. Stattdessen sollen die fertigen Projekte raus, an die Öffentlichkeit, damit so viele Menschen wie möglich sich das anschauen können, darüber nachdenken und sich vielleicht inspirieren lassen. In welchem Rahmen die Projekte dann gezeigt werden sollen, ist noch nicht ganz klar.
Der Plan ist schon, das zu zeigen, öffentlich. Wir sind gerade so am Gucken, wo wir das machen können. Es geht dann eher so Richtung Museencharakter so ein bisschen, also so Veranstaltungen im Museenzusammenhang, Museumszusammenhang oder einfach so künstlerische Institutionen. Das heißt, ich würde das am liebsten in so einem tatsächlich künstlerisch-institutionellen Zusammenhang vielleicht zeigen oder auch in Räumen, wo das vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist, aber wo man einfach solche Videos, wo solche Videos auch Eindruck auch irgendwie schinden können oder wecken können.
In den nächsten Monaten werden wir also noch mehr künstlerische Projekte mit Geflüchteten in Museen oder auf Vernissagen sehen. Als ich zum ersten Mal vom Hutto Project gehört hatte, hatte ich mich gleich gefragt, ob das dann im weitesten Sinne auch ein politisches Projekt ist. Eins, das sich mit aktuellen Themen und Konflikten auseinandersetzt, klar, und aber auch irgendwie versucht, etwas zu verändern. Dass ihr ursprüngliches Hilfsprojekt, den Chor, als politisch darzustellen, wäre ein wenig schwierig. Schließlich waren die ProtagonistInnen ja selber Kinder, die sich vielleicht noch nicht so angemessen repräsentieren können. Aber Keschrau, Brün und Kate sind Erwachsene und ihre künstlerische Verarbeitung des Projekts könnte ja durchaus so einen Anspruch stellen. Andersherum gefragt, kann ein Projekt, das sich im Frühjahr 2016 mit geflüchteten Menschen beschäftigt, überhaupt unpolitisch sein?
Politisch immer. Das ist, also ich mache sowieso nur fast nur politisch angehauchte Sachen. Ich denke schon, so eine Auseinandersetzung in jedweder Form ist wichtig, aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, was für eine Auseinandersetzung. Auseinandersetzung heißt auch einfach nur, das Ding vielleicht sich angucken oder einfach sich zu informieren. Das ist schon für mich Auseinandersetzung. Also eigentlich schon auf dem kleinsten Nenner irgendwie beginnen und dann entscheidet jeder für sich, wie er oder sie damit weiter fortfahren möchte. Das ist ja am Ende auch nur ein Angebot, was wir machen können.
An Kunst um der Kunst willen, also Kunst und Ästhetik als Selbstzweck, daran glaubt Keschrau nicht so richtig.
Ich glaube, da gibt es immer einen Zweck, auch wenn der Zweck oft dann nicht sozial, kritischer, gesellschaftlich positionierender oder was weiß ich Art ist. Ich glaube, für mich persönlich, ich glaube, das ist immer so ein persönlicher Begriff oder persönliches Verständnis auch, muss Kunst irgendeine Form von Auseinandersetzung jedweder Art bieten. Und selbst wenn ich das mit mir selber nur ausmache. Und für mich zum Beispiel habe ich dann entschieden, das muss irgendwie irgendein politischer Art sein. Weil, wenn man das irgendwie so runterbrechen könnte, heutzutage kann man ja eigentlich nicht anders als Kunst zu machen. So wie jetzt gerade so die Welt aussieht.
Nach 6 Monaten dann war der Chor zu Ende. Viele der Freiwilligen mussten nach Hause zurückkehren und das Projekt musste langsam ausklingen. Viele der Kinder fanden nach und nach Schulplätze und feste Wohnorte. Die Notfallunterkunft, aus der heraus das Projekt organisiert wurde, wurde inzwischen geräumt. Der Chor konnte viele der Kinder auffangen, als sie nichts zu tun hatten, und dann wieder gehen lassen, als sie sich langsam einfinden konnten. Trotzdem haben nicht alle ein festes Zuhause bekommen. Trotzdem leben manche der Kinder noch in der Unsicherheit, die ein unklarer Aufenthaltsstatus mit sich bringt. Die Arbeit ist also noch nicht vorbei. Nicht so, wie die Welt gerade aussieht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Keschrau und dem ganzen Hatto Project, die uns ihre Zeit und ihre Aufnahmen zur Verfügung gestellt haben. Wer Interesse hat, findet mehr über das Projekt auf Facebook oder Instagram oder auch unter thehattoproject.com.
In unserem nächsten Beitrag geht es um etwas, was uns allen mehr oder weniger bestimmt vertraut ist, um die Familie. Aber diesmal soll die Regenbogenfamilie einen besonderen Stellenwert einnehmen.
Ganz genau. Und wie jedes Jahr im Frühjahr versammelten sich zahlreiche dieser Regenbogenfamilien, um gemeinsam den International Family Equality Day zu feiern.
Nach einer Dampferfahrt über die Spree wurde auf der Wiese vor dem Kanzleramt bunt gepicknickt.
Und bei uns im Studio ist jetzt die Lisa, die mit den Regenbogenfamilien direkt vor Ort gesprochen hat.
Hallo Lisa, willkommen bei uns.
Hallo Lisa.
Hallo.
So, dann erzähl doch mal, wie war das denn bei dir? Wie war es da vor Ort?
Es war ganz lustig. Also als ich an der Wiese ankam, war da erstmal noch gar nichts los und ich dachte so, oh, okay. Und dann habe ich gesehen, wie eine riesige Truppe auf einem Ausflugsdampfer angefahren kam mit Regenbogenfahnen und die haben gejubelt. Es war total irre und die haben dann auf der Wiese ihre Regenbogenfahnen ausgebreitet und sich draufgesetzt und gepicknickt und es war einfach eine total ausgelassene und eine super harmonische Stimmung und es war auch ein total schönes Wetter, also wahrscheinlich einer der ersten Tage in diesem Jahr, wo man mal mit einem kurzen T-Shirt draußen sitzen konnte. Ja, und es war einfach eine total familiäre Atmosphäre und man wollte einfach nur mitmachen und Teil davon sein.
Okay, das hört sich ja wirklich super, super positiv an. Aber wie war es denn, auf die Leute zuzugehen? Also hattest du vielleicht sogar Schwierigkeiten, Leute zu finden?
Dank dieses Family Equality Days, wo so viele Familien zusammengekommen sind, war das eigentlich überhaupt kein Problem. Die größte Schwierigkeit war da eher so, wie geht man in so einer intimen Familienatmosphäre auf die Familien zu? Weil die natürlich auch so in ihren Grüppchen saßen beim Picknick und das war schon eine große Überwindung. Und dann natürlich die zweite Sache, wie geht man mit dem Thema um? Also wie macht man das respektvoll und geht nicht so auf die Leute zu und sagt, hey, ich will mit euch reden, weil ihr anders seid.
Wen hast du denn da so getroffen?
Ich habe als ersten Interviewpartner Björn getroffen. Der lebt seit 2008 mit seinem Partner in einer Lebenspartnerschaft und die ziehen gemeinsam 2 Pflegekinder groß. Und die leben beruflich in Brüssel. Die Kinder sind aber hier geboren und daher ist auch das Jugendamt in Berlin sozusagen für alle Angelegenheiten Kinder betreffend zuständig. Und mit Björn als Interviewpartner hatte ich super Glück, weil der selbst aus der Radiobranche kommt und daher super offen für ein Interview war und es war einfach, hat total gut geklappt. Und meine zweite Interviewpartnerin war Lena, die ist eine 21-jährige Studentin und ist mit zwei Mamas groß geworden. Und die ist lustigerweise eher auf mich zugekommen, weil ich habe mich mit dem Björn zusammengesetzt zum Interview und sie kam dann dazu und meinte, ob ich nicht auch mit ihr ein Interview führen möchte. Und ich war so, na klar, super gerne. Und die Lena ist halt selbst auch aktiv und setzt sich für die Rechte von Schwulen und Lesben ein und die war auch eine total tolle Interviewpartnerin.
Lisa, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Zeit und ja, die ersten Eindrücke.
Ich danke.
Und jetzt hört ihr unter anderem Björn und Lena in dem Beitrag
Familie ist
das Leben als Regenbogenfamilie.
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
Familie ist Geborgenheit.
Familie ist Liebe.
Familie ist Herausforderung.
Familie ist vielfältig.
Familie ist queer.
Wenn in Gesprächen von Familie die Rede ist, fühlen sich die meisten Menschen spontan angesprochen. Schließlich ist jeder irgendwie Teil einer Familie. Der Begriff Familie hat heute jedoch viele verschiedene Bedeutungen und ist schon längst nicht mehr nur auf das klassische Mutter-Vater-Kind-Modell beschränkt. Neben anderen alternativen Formen wie Alleinerziehenden oder Patchwork-Familien wird auch der Anteil sogenannter Regenbogenfamilien immer größer in unserer Gesellschaft. Aber was sind überhaupt Regenbogenfamilien? Nach einer Definition des Deutschen Lesben- und Schwulenverbandes werden alle Familien, in denen mindestens ein Elternteil homosexuell ist, als Regenbogenfamilien bezeichnet. Am häufigsten wird der Begriff aber für gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern verwendet. Im Jahr 2016 ging das Statistische Bundesamt von rund 9000 Kindern aus, die in Deutschland bei gleichgeschlechtlichen Paaren aufwachsen. Und diese Zahl steigt immer weiter an. Aus diesem Grund hat sich in Berlin seit 2002 aus einer kleinen Initiative das bundesweit erste Regenbogenfamilienzentrum entwickelt. Das Zentrum setzt sich seit 2012 unter der Leitung von Konstanze Körner für die Rechte von Regenbogenfamilien ein. Besonders bei Problemen unterstützt das Regenbogenfamilienzentrum die Familien. Eine der größten Herausforderungen ist hierbei immer noch der Kinderwunsch, wie Konstanze Körner berichtet.
Das größte Thema ist das Thema Kinderwunsch. Also für Lesben und Schwule, die einen Kinderwunsch haben, ist es sehr schwer, eben diesen zu erfüllen. Und das ist quasi etwas, wo die ganze Diskriminierung auch zum Vorschein kommt und der Zugang zur Reproduktionsmedizin, zu gleichen Rechten und so weiter, ist es einfach nicht gegeben, gerade in dieser familienpolitischen Frage.
Während es für heterosexuelle Paare viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Kind zu bekommen, müssen gleichgeschlechtliche Paare immer noch viele rechtliche Hürden überwinden, um durch Adoption, Insemination oder Pflegeelternschaft eine Familie zu gründen. Aber warum wird auf das Ganze überhaupt so kritisch geschaut? Können Homosexuelle denn nicht genauso gute oder vielleicht sogar bessere Eltern sein als Heterosexuelle? Das ist ein Punkt, der immer wieder Fragen aufwirft und wo bei vielen Menschen die Grenze zwischen Toleranz und Kritik liegt. So ist zum Beispiel die Fachärztin für Kindermedizin Christel Ruth von Holt der festen Überzeugung, dass für eine gesunde Kindesentwicklung der Bezug zu Mutter und Vater unverzichtbar ist und dass sich homosexuelle Familien negativ auf die Entwicklung von Kindern auswirken. Dass dies aber nicht unbedingt der Fall ist, haben wir auf dem diesjährigen International Family Equality Day am eigenen Leib erfahren können. Die 21-jährige Studentin Lena ist selbst Kind von zwei Müttern und spricht mit uns offen über ihre Familiensituation.
Nein, ich habe keinen Vater, ich habe zwei Mütter. Und die lieben mich und die sind da.
Ich denke, man braucht Personen, die da für einen sind. Also die Eltern sind ja Personen, das ist ja nicht ein Geschlecht, was auf dich aufpasst. Und ich finde, da können zwei Frauen genauso gut oder zwei Männer genauso gut auf ein Kind aufpassen wie Vater und Mutter.
Ganz auf Lenas Seite ist auch Björn. Gemeinsam mit seinem Lebenspartner zieht der Journalist zwei Pflegekinder groß. Auch er ist der Auffassung, dass sich Familie nicht durch das Geschlecht der Eltern definiert. Bei Björn und seinem Partner spielt die Kindererziehung eine große Rolle. Eine strenge Rollenverteilung gibt es hier jedoch nicht. Diese kann aber auch bei heterosexuellen Paaren ganz anders aussehen, als es die Klischees vorgeben. Mal ist es zum Beispiel die Mutter, die streng durchgreift, und mal der Vater. Familie ist eben etwas Individuelles. Auch bezogen auf die Kindererziehung und damit verbundene Meinungsverschiedenheiten. Björn erzählt von Alltagsauseinandersetzungen, mit denen sich sicherlich jedes Elternpaar identifizieren kann.
Familie ist ja ein ständiges Auf und Ab. Da gibt es jeden Tag irgendwie
Tumult und irgendwas, was geklärt werden muss, und sind die Schuhe die richtigen, die er jetzt anhaben soll oder nicht, oder kriegt sie jetzt doch noch eine Jacke an, weil es dann doch ein bisschen windet, oder die große Mütze oder die kleine Mütze. Es ist ja ein ständiges Hin und Her, und ich glaube, das unterscheidet sich wirklich in keiner Familie.
Doch selbst wenn Kinder unbedingt eine Mutter und einen Vater brauchen, wieso wird dann auf Regenbogenfamilien so viel kritischer geblickt als zum Beispiel auf alleinerziehende Elternteile? Die eingangs schon erwähnte Kinderärztin Christel Ruth von Holt spricht davon, dass Kinder, die bei Alleinerziehenden aufwachsen, die Möglichkeit haben, den Verlust der Vater- oder Mutterrolle zu bedauern und zu verarbeiten. Kindern von gleichgeschlechtlichen Paaren wird hingegen vorgetäuscht, dass ihnen überhaupt nichts fehlt. Lena wird schon ihr ganzes Leben lang gewarnt, dass sie ihren Vater irgendwann mal vermissen wird.
Also es ist immer ganz witzig. Als kleines Kind haben sie zu meinen Eltern immer gesagt, wenn sie dann versteht, dass andere Vater und Mutter haben, dann wird sie den Vater vermissen oder wird sie merken, dass ihr was fehlt. Und dann war das nicht so. Und dann haben sie gesagt, ja, dann in der Grundschule. Und dann war es da auch nicht so. Und mir ging es immer noch gut. Und dann haben sie gesagt, naja, aber wenn sie dann ein Teenager ist, dann... Und dann als Teenager habe ich immer noch nicht... War es immer noch nicht so. Und jetzt sagen sie, wenn ich mal selber Kinder habe, dann werde ich merken, wie mir ein Vater gefehlt hat, mein ganzes Leben lang. Und dann denke ich immer, naja, kann passieren, denke ich nicht.
Auch die zahlreichen Vorurteile über die schwulen Community spielen bei der kritischen Betrachtung eine Rolle.
Regenbogenfamilien sind eben auch noch nicht so lange sichtbar. Das kommt jetzt peu à peu, und ich kann verstehen, wenn Leute Vorbehalte haben gegenüber etwas, was sie nicht kennen. Und es gibt eben viele Klischees, Schwulen beispielsweise gegenüber, ja, die laufen immer irgendwie exaltiert herum und verkleiden sich, und da herrscht auch dann in diesen Familien ein ständiger Christopher Street Day, was natürlich nicht der Fall ist.
Auch wenn die Anzahl an Regenbogenfamilien in Deutschland zunimmt, werden diese von der Gesellschaft noch lange nicht vollkommen gleichberechtigt behandelt und akzeptiert. Abgesehen davon herrschen auch regionale Unterschiede, wie wir im Gespräch mit Constanze Körner erfahren. So ist es in Berlin relativ gut möglich, als Regenbogenfamilie zu leben. In Zukunft wünscht sich die Leiterin des Regenbogenfamilienzentrums aber auch mehr Engagement in Brandenburg.
Es gibt Regenbogenfamilien, die sich natürlich aus Brandenburg immer an Berlin gewandt haben oder hierher kommen, weite Wege auf sich nehmen, und das finde ich nicht richtig. Erstens ist die Stadt Berlin nicht dafür zuständig, dass die beraten werden, die Familien aus Brandenburg, sondern das muss in Brandenburg möglichst nah passieren, und natürlich müssen wir die ganzen Strukturen, wo Familien sich bewegen, aufklären und fortbilden, und das sehen wir als unsere Aufgabe in Brandenburg, auch Vernetzungsangebote zu schaffen und vor allem Sensibilisierungs- und Fortbildungsangebote.
Generell ist es von Bedeutung, auf Regenbogenfamilien und ihr Leben aufmerksam zu machen. So gibt es seit 2012 den International Family Equality Day. Gefeiert wird dieser immer am ersten Wochenende im Mai. Unter dem Motto Regenbogenfamilien gehören dazu, soll Bewusstsein für Familienvielfalt geschaffen werden. Und scheinbar funktioniert's. Die Anzahl der Teilnehmerländer steigt stetig. Während sich 2012 lediglich 9 Länder beteiligten, sind es 2017 bereits ganze 42. Auch das Regenbogenfamilienzentrum in Berlin-Schöneberg steht nun nicht mehr alleine da. Ende April 2017 eröffnete nun endlich auch eins in München, wie uns Constanze Körner mitteilte.
Seit dieser Woche sind wir wirklich nicht mehr das erste und einzige Regenbogenfamilienzentrum Deutschlands, sondern in München haben wir gerade diese Woche das zweite Regenbogenfamilienzentrum aufgemacht.
Trotz all dem ist das Ziel noch längst nicht erreicht. Besonders die Regenbogenfamilien selbst haben noch viele Wünsche für die Zukunft.
Ich wünsche mir von den Menschen, dass sie weiterhin, sagen wir es mal so, weiterhin offen bleiben und sich das angucken, wie es wirklich ist, und nicht ihren Klischeebildern nur folgen und irgendwas nachplappern, was irgendwie böse Zungen sagen. Und von den Politikern wünsche ich mir viel mehr Mut zu sagen, es ist nicht schlimm, diese Familien sind nicht böse, die gehören dazu, und wir schaffen ihnen die Rechte, die ihnen zustehen.
Unser nächstes Thema: heimatlos zwischen Istanbul und Berlin.
Putschversuch, Abknebeln der Pressefreiheit, Islamisierung und das Ja beim Referendum zur Einführung des Präsidialsystems. Die Türkei macht zurzeit einen tiefgreifenden Wandel durch. Gesellschaftlich und politisch ist das Land gespalten.
Vor diesem Hintergrund wird die Geschichte von 2 Studierenden aus Istanbul erzählt. Auf der einen Seite vermissen sie ihre Heimat, schwärmen von dem Istanbul, das noch vor ein paar Jahren Zentrum kultureller und künstlerischer Vielfalt war. Auf der anderen Seite versuchen sie, Berlin zu ihrem neuen Zuhause zu machen.
Was bedeutet es denn nun, seine Heimat zu verlassen, einen Neustart zu wagen und überhaupt woanders anzukommen?
Und weiter, was macht zu Hause eigentlich aus? Welche Menschen, Gefühle und Räume sind damit verbunden?
Und wie ist es, hin und her gerissen zu sein zwischen Sehnsüchten und Erinnerungen und der Entscheidung, die Heimat vorerst hinter sich zu lassen?
Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr im nächsten Beitrag.
Wir befinden uns in Berlin in einer Kölner Kneipe. Es ist Anfang der Woche und noch früh am Abend.
Draußen ist es noch hell, doch drinnen brennen bereits die Lichter. Mattschwarze Lampenschirme hängen über der Bar. Es läuft im Hintergrund gedämpft Cheek to Cheek von Frank Sinatra.
Eine kleine Frau wischt die Tische ab. Sie heißt Merve und hat blond gefärbte kurze Haare.
Am Tresen sitzt ein junger Mann mit schwarzem Zopf. Vor ihm steht ein Augustiner.
Nach und nach kommen ein paar weitere Gäste und gesellen sich zu ihnen.
Merve begrüßt sie mit einem herzlichen Selam und sofort beginnt ein angeregtes Gespräch. Türkische Worte schwirren durch den Raum. Merve lächelt ein bisschen schüchtern, als sie beginnt, Deutsch zu sprechen. Es holpert noch etwas.
Die meisten Deutschen, die fragen mir, du siehst nicht wie türkisch aus, zum Beispiel. Wenn ich habe das erst gehört, dann habe ich gesagt, das ist ein Kompliment oder so. Ich sehe nicht aus wie dieses Stereotyp, so deswegen die fragen mir, du siehst nicht wie Türken aus oder so. Dann habe ich verstanden, das ist eigentlich kein Kompliment. Das macht mich die andere Person. Ja, ich fühle mich mehr the other, you know?
Die 30-jährige Merve kam vor 5 Jahren als Fremde nach Berlin. Sie stammt aus Istanbul, hat dort studiert und als Ingenieurin gearbeitet. Vor allem ein sicheres Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen waren Anlass, die Heimat zu verlassen.
Der junge Mann mit dem schwarzen Zopf klemmt sich einen Filter zwischen die Lippen und dreht sich eine Zigarette. Er heißt Barış, ist Student und kommt ebenfalls aus Istanbul. Auf die Frage hin, fühlst du dich hier fremd, antwortet er.
Ganzen Tag. Also nicht ganzen Tag, ich meine jeden Tag. Aber es ist nicht wegen Berlin, ich fühle mich auch fremder in Istanbul.
Er lächelt, zündet sich eine Zigarette an und nimmt einen Zug. Der 22-Jährige hat in der Türkei einen österreichischen Schulabschluss gemacht und studiert zurzeit Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Seit 2 Jahren lebt er in Berlin, doch so richtig zu Hause fühlt er sich hier noch nicht. Die deutsche Mentalität ist ihm noch etwas fremd.
Individualismus gefällt mir nicht, also wegen meiner Kultur vielleicht, ich muss mich noch daran gewöhnen. Zum Beispiel, ich fühle mich fremder in Berlin, weil ich so wenige Tattoos habe zum Beispiel oder wenige Piercing habe. Und wegen dieser Hipster-Strom sozusagen fühle ich mich fremder. Ich finde das komisch. Ja, deshalb habe ich schon gesagt, hier gefällt mir die Ehrlichkeit der Menschen. Aber vielleicht ich habe ein Problem. Vielleicht ich bin problematisch, das kann auch sein.
Oberflächlichkeit, Unehrlichkeit, alles nur Fassade, Barış tut sich schwer. Auch in der Universität fehlt ihm das Gemeinschaftsgefühl. Jeder ist für sich, macht nur seinen eigenen Kram. Er mag die Filme der französischen Nouvelle Vague, hat in Istanbul noch seine Reggae-Band und spielte dort Theater. Aufgewachsen in einer bunten, weltoffenen Stadt, die Unmengen an Kreativität versprühte. Er beschreibt Istanbul selber mit
Inspiration, Musik und Freunde.
Doch die Stadt, die er kannte, in der er aufgewachsen ist und kreativ war, hat sich verändert.
Istanbul war früher gleichzeitig türkisch, kurdisch, armenisch, italienisch, auch ein bisschen französisch, auch griechisch. Und ich kann jetzt sagen, dass ich auch aus Griechenland komme oder auch aus Kurdistan komme oder aus Armenien komme, aus Türkei komme. Ich fühle mich so, dass ich auch einige Teile von allen diesen Kulturen habe. Und das war wirklich ein guter Vorteil. Also, und das war die Magie von Istanbul. Aber jetzt für die Jugendlichen, also die gerade in Istanbul aufwachsen, kann ich das nicht sagen. Sie leben jetzt nur in einem so, ich möchte auch keine so islamistische Stadt sagen, aber so konservative Stadt sagen. Und jetzt werden die Jugendlichen nicht so wie ich aufwachsen.
Auch Merve spürt das, auch wenn sie schon 5 Jahre nicht mehr dort lebt. Sie beschreibt Istanbul mit
mein Kinderheit, Solidarität und kein Demokratie.
Die schönsten Erinnerungen an Istanbul verbindet sie mit ihrer Kindheit. In der Zeit fühlte sie sich noch frei. Doch diese Zeit ist auch vorbei.
Als ich ein Kind war, es war mein Stadt, aber nicht mehr mein Land. Aber ich fühle mich nicht mehr frei da. Deswegen für mich ist nicht mehr mein Heimat.
Vor allem die politische Situation in der Türkei schneidet an der Freiheit der Menschen.
Die Demokratie ist nicht demokratisch in der Türkei. Ich glaube auch nicht mehr das Parlamentarsystem in der Türkei. Wir haben unsere Parlamentarierin in der Türkei, aber die sind jetzt im Gefängnis. Jeden Tag die Situation geht's schlechter. So I'm losing my hope slowly, but I don't want, but I'm losing my hope about Turkey.
Nach dem Putschversuch am 15.07.2016 begann die von Präsident Recep Tayyip Erdogan veranlassten Säuberungsmaßnahmen. Eine Verhaftungswelle und Massenentlassungen waren die Folge. Davon waren vor allem Beamte, Militärs, Lehrer, Politiker, Justiz, Journalisten und Medienschaffende betroffen. Mehr als 130 Zeitungen und andere Medien wurden geschlossen.
Auch die Universitäten sind betroffen. Vielen Wissenschaftlern und Professoren wurde die Mitgliedschaft einer mutmaßlichen Terrororganisation vorgeworfen. Mehr als 40.000 Menschen wurden seit dem Putschversuch insgesamt festgenommen. Über 100 Journalisten sitzen in den türkischen Gefängnissen. In der Türkei herrscht immer noch Ausnahmezustand.
Am 16.04. diesen Jahres ließ die Regierung die türkische Bevölkerung über die Einführung des Präsidialsystems abstimmen. Mit dem abgestimmten Ja hat Erdogan mehr Macht zugesprochen bekommen. Dieses hat zur Folge, dass das Amt des Ministerpräsidenten abgeschafft wird. Alle Aufgaben fallen unter das Amt des Präsidenten. Er hat auch das alleinige Recht, Gesetze zu verabschieden und braucht dafür keine Zustimmung mehr vom Parlament. Seitdem sind die Zahlen der von der Regierung Verhafteten aufs Neue angestiegen.
Auch Barış spürt, dass man auf Istanbuls Straßen nicht mehr das machen kann, was man will, nicht mehr das sagen kann, was man denkt.
Meine Freunde haben was Schlechtes erlebt. Sie hatten so eine Veranstaltung in Cihangir. Sie haben nun das neue Album von Radiohead so gefeiert. Und zwei Männer haben einfach mit dem Messer gekommen und einfach meine Freunde attackiert.
In zwei Jahren finden wieder Präsidentschaftswahlen statt. Viele befürchten, dass bei einer Wiederwahl Erdogans er seine Amtszeit verlängern wird und dieses in der Verfassung ändert. Barış hat aber trotzdem noch die Hoffnung, dass vielleicht Erdogan nicht wiedergewählt wird.
Das ist das Wichtigste vielleicht. Das ist das letzte Möglichkeit. Wenn Erdogan wieder gewinnt, ja, dann können alle Türken so Selbstmord begehen. Also ich meine, für die Nein-sagende Leute. Aber wenn nicht, ja, Erdogan ist im Arsch dann.
Merve beugt sich über den Tresen. Ihr Blick ist wach und aufmerksam. Sie fühlt sich wohl hier in Berlin. Die Stadt ist ihr Zuhause geworden. Sie gehört hierhin, nach Berlin, mit all seinen bunten Farben und schillernden Typen. Neben ihrem Job als Barkeeperin studiert Merve jetzt bildende Kunst an der UdK. Hier kann sie frei sein in ihrer Arbeit. In ihrer Kunst beschäftigt sie sich mit politischen Themen wie Diskriminierung, Nationalismus und der Problematik zwischen Kurden und Türken.
Jetzt, ich denke, für mich hier ist mein Heimat, weil ich habe keine Chance, wie ich möchte leben. Ich kann keine Chance in Istanbul so leben. Ich lebe hier, wie ich möchte. So, ich bin glücklich mit meinem Uni, mit meinem Studium. Ich habe gute Freundschaft hier und ich fühle mich nicht mehr allein hier. Aber vorher, es war nicht Anfang. Ich fühlte mich immer fremd, aber nicht mehr, weil ich kenne diese Stadt jetzt und ich kenne Leute. Für mich hier ist meine Heimat jetzt. Vielleicht für manche Leute, ich bin Ausländer, aber ich fühle mich hier Heimat.
Vielleicht ist es der Altersunterschied, vielleicht ist es die Zeit, aber Merve scheint angekommen zu sein.
Barış braucht vielleicht noch etwas mehr Zeit. Seine Wurzeln sind tief in seiner Heimat verankert.
Istanbul definiert mich mit schlechten Seiten und auch mit guten Seiten.
Sein Blick ist gesenkt. Ein wenig traurig nippt er an seinem Augustiner. In Istanbul war er kreativ. Diese Kreativität baut er sich gerade hier wieder auf. Mit ein paar Freunden und Studenten an der Uni hat er ein Filmkollektiv gegründet, die Avantgarde Potatoes.
Wir gucken nur regelmäßig Filme. Bei uns ist Hauptziel, wie gesagt, ein angenehmes Atmosphäre und ein ehrliches Atmosphäre, ein freundliches Atmosphäre.
Barış fehlt hier in Berlin der Zusammenhalt. Die Uni ist ihm zu anonym. Eine solche Plattform für Studenten wäre in Istanbul schwierig umzusetzen. Bei der aktuellen Lage und besonders nach dem Putschversuch ist die Regierung misstrauisch. Doch wie sieht die Zukunft aus?
Ich will auch hier nicht bleiben, aber ich will auch nicht nach Istanbul zurück umziehen. Also ich weiß nicht, wohin ich nach dem Studium gehen kann. Das ist mein jetzt größtes Problem und mit dieser Frage beschäftige ich mich jeden Tag und die ganze Zeit.
Es ist kurz nach 9 und viele Zigaretten später. Merve füllt die Gläser ihrer Freunde erneut mit Bier auf. Die Stimmen sind gedämpft. Barış wirkt müde.
Merve fragt, ob wir fertig sind mit unseren Fragen. Ja, sind wir. Sie lacht. Dann können wir ja jetzt wieder laut sein. Die Musik läuft weiter. Die Gespräche sind heiter, ausgelassen.
Wir packen unser Zeug zusammen und machen uns auf den Weg. In verschiedene Richtungen.
Nach Hause. Barış bleibt an der Bar sitzen und dreht sich noch eine Zigarette.
Mein Zuhause ist hier, aber meine Straßen sind immer in Istanbul.
Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
Nun haben wir viele Geschichten gehört und einige Menschen kennengelernt.
Eins ist dabei ganz deutlich geworden. Berlin ist der Ort, wo viele ein Zuhause, wo viele eine Heimat finden.
Passend dazu hört ihr jetzt die Newcomer-Band aus Berlin, Wallace, mit ihrem Song Highway Home. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Vielen, vielen Dank.
Pushing me down again, down again. waking up covered in blood, dirt on my nails, the skirt is sogging my face. He's gone, finally gone. I start feeling this rage. I'll find him and he'll pay. There you are, enjoying family dinner. Honey, I'll wait. You remember my face. You won't get away. You won't get away. You won't get away. You won't get away.
I'll beat you down again. Your manhood, I snatch your heart out.
I snatch your heart out.
I snatch your heart out. A fallen, a fallen, a fallen, a fallen angel.
The devil, the devil, the devil, the devil smiling.
A fallen, a fallen, a fallen, a fallen angel.
The devil, the devil, the devil, the devil, the devil smiling. Head up high, smiling bright.
The wind is blowing, I'm closing on him.
Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
Yeah.